Et je cède la parole donc à Gaspard Mazur. Vous allez avoir la version du manuel côté allemand.
Das muss ich vielleicht gleich ein bisschen zurechtrücken. Ich vertrete hier nicht die deutsche Seite. Es gab auch einen deutschen Herausgeber. Ich bin nur einer der fünf deutschen Autoren. Und ich habe auch sozusagen nur aus dieser, will nicht sagen Froschperspektive, aber doch aus dieser Perspektive des Autors, der ein Kapitel geschrieben hat, meine Erfahrungen mit diesem Buch, mit dem Prozess der Herstellung dieses Buches gemacht. Und darüber wollte ich ein paar Worte hier sagen. Mein Kapitel ist das kürzeste Kapitel in diesem Buch. Es geht um das Zeitalter der Massenkultur. Die meisten von Ihnen werden aber wissen, dass es mehr Arbeit macht, einen kürzeren Text zu produzieren als einen längeren. Die Kollegen haben das Prinzip ja schon dargelegt. Für 140 Jahre Massenkultur in der ganzen Breite vom Sport bis zum Fernsehen, nein, das Fernsehen haben wir noch nicht, den Tonfilm haben wir, bis zum Tonfilm, habe ich im Grunde knapp drei Seiten Buchseiten Text zur Verfügung gehabt. Also viel Arbeit. So, meine Kalkulation sieht so aus: Diese insgesamt 10 Seiten in dem Buch haben mich so viel Arbeit gekostet wie ein halbes Buch. Wenn ich das aber umrechne auf die Auflage, dann habe ich da doch ein gutes Geschäft gemacht, denke ich. Ich habe auch insofern ein gutes Geschäft gemacht, als meine Vermutung ist, ich habe das noch nicht genau in den Akten recherchiert, dass ein Kapitel zur Massenkultur in einem solchen europäischen Geschichtsbuch auftaucht, verdanke ich wahrscheinlich auch der Tatsache, dass es ein sehr französisches Buch ist. In deutschen Geschichtsbüchern ist es noch nicht üblich. In diesem Buch haben wir schon fast eine gleichgewichtige Darstellung der Etablierten, der Hochkultur und der Massenkultur. Das ist hoffentlich ein Impuls, dass so etwas vielleicht auch Standard wird, auch in deutschen Geschichtsbüchern. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie gesagt, was meine Erfahrungen sind, was ich gelernt habe in dieser Arbeit. Ich muss gestehen, ich bin da ganz naiv rangegangen. Zwischendurch habe ich mich schon manchmal gefragt, wenn ich gewusst hätte, auf was ich mich da einlasse, ob ich das dann auch gemacht hätte. Jetzt mit dem Abstand bin ich froh drüber. Man hat irgendwie mal ein Buch geschrieben über die Geschichte der Massenkultur in Europa, und dann kommt jemand und fragt einen, ob man an diesem sozusagen ja nach dem ersten Band schon bei einer legendären Projekt mitarbeiten möchte. Und natürlich sagt man ja. Und irgendwann merkt man, dass das mit den Schulbüchern, die man selber gehabt hat, wirklich nichts mehr zu tun hat. Und also entweder habe ich mir die Schulbücher meiner Kinder nicht richtig angeguckt, oder es hat in den letzten 20 Jahren hier eine enorme Evolution stattgefunden. Also das Erste, was ich gelernt habe, war ein tiefer Respekt vor der Didaktik dieses Schulbuches. Es ist ja nicht so, als ob wir an der Universität nun gar nicht versuchen würden, mit PowerPoint und auch noch etwas ausgefeilteren Methoden unsere Dinge, die wir rüberbringen wollen, zu vermitteln. Aber dieses ist ein System der Veranschaulichung und der Einbeziehung der Schüler, was mich tief beeindruckt hat und was mich auch also in der Umsetzung mit Abstand die meiste Arbeit gekostet hat. Die große Arbeit war nicht, diese 3 Seiten Text zu schreiben. Die wurden 5-mal umgeschrieben, aber das ging alles noch. Was die Arbeit gekostet hat, war Bilder zu suchen und Texte, Quellen zu suchen, die auf dem knappen Raum, den man hat, sozusagen die Möglichkeit geben, wirklich zentrale Punkte zu veranschaulichen, zentrale Punkte für die Diskussion zu vermitteln. Und das waren also keine Dinge, die ich aus der Tasche ziehen konnte, sondern ich habe also wirklich Tage im Internet verbracht auf der Suche nach Bildern. Aber es ist eben auch eine, wie ich denke, sehr, sehr reizvolle. Und wenn man dann mal sozusagen wirklich ein Bild gefunden hat, sei es eine Karikatur oder ein Gemälde, in dem wirklich ein zentrales Problem sich veranschauen lässt, dann ist es doch ein ziemlich gutes Gefühl. Zu den Naivitäten, die ich rückblickend an mir bemerkt habe, gehört also nicht nur das, wie schwierig es ist und wie aufwendig ein gutes Schulbuch zu machen, selbst wenn man glaubt sozusagen, dass man das Thema selber eigentlich drauf hat. Die zweite Naivität bezog sich darauf, dass ich nicht gedacht hätte, dass zwischen deutschen und französischen Wissenschaftlern über zum Beispiel ein solches Thema wie das der Massenkultur und seine Darstellung so tiefgreifende Unterschiede, nationale Unterschiede, was die Schul- und Wissenskulturen betrifft, wie vital und wie relevant solche Differenzen noch sind. Da habe ich auch etwas über Europa gelernt, denn Sie wissen ja, die Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Wir haben uns zusammen gerauft. Und ich möchte das an einem Beispiel nur demonstrieren. Einer der Punkte, wo diese unterschiedliche Fokussierung, die unterschiedliche Sensibilität sowohl in den breiteren Auffassungen von der Nationalgeschichte als auch sozusagen unter den Profis mir gerade in meinem Thema sehr deutlich zu einem Problem wurde, das ist die Rolle Amerikas in der deutschen, in der europäischen Kulturgeschichte, insbesondere in der Geschichte der populären Kultur. Das Thema der kulturellen Amerikanisierung hat für die Franzosen, ich denke mal quer durch die Bildungsschichten, eine ganz andere Brisanz, als es sie für uns in Deutschland inzwischen hat. Vor 40 Jahren war das anders. Schon in dem ersten Band, wer ihn mal in der Hand gehabt hat, sieht, dass also sozusagen die Frage der Globalisierung der Kultur dort zu 80% eigentlich als eine Frage der Amerikanisierung diskutiert wird. Und man stößt natürlich auf dieses Thema auch in, wenn man die Geschichte der Populärkultur bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs schreibt. Und ich habe da auch einen ziemlichen Lernprozess durchgemacht. Ein Lernprozess, von dem ich denke, dass er doch auch ein bisschen symptomatisch ist für das Modell, das man in diesem Band gefunden hat, um unterschiedliche nationale Perspektiven, die eben nicht schnell irgendwie auf einen Nenner zu bringen sind, um diese Perspektiven fair und ausgewogen und offen und produktiv zu behandeln. Nachher kommt es einem ganz simpel vor, aber in den Anfängen, die dieses Kapitel hatte, sah das sehr anders aus. Wir haben dann eben den Stier bei den Hörnern gepackt und haben den Dissens über dieses Thema. Welches Gewicht hat es, welchen Sinn macht es etwa im Bereich des Films in der Zwischenkriegszeit über Amerikanisierung zu sprechen. Wir haben dort mit unterschiedlichen Quellen, mit unterschiedlichen Statistiken sozusagen Material dort hingelegt und haben unterschiedliche Lesarten angeboten. Sollte man das jetzt mehr als Internationalisierung behandeln? Soll man es mehr als Amerikanisierung behandeln? Das ist ein Ergebnis, mit dem ich, wie gesagt, am Anfang noch in keiner Weise gerechnet hatte, das mich aber jetzt, so wie es da ist, doch ausgesprochen zufriedenstellt und, wie gesagt, von dem ich denke, dass es auch das Ergebnis eines ganz persönlichen Lernprozesses ist, der sich im Lauf meiner Mitarbeit an diesem Band ergeben hat. Und insofern muss ich einfach sagen, war das für mich eine sehr intensive, eine nicht immer leichte. Wir haben uns ganz schön gerauft, aber doch eine befriedigende Erfahrung, so viel sozusagen, wie gesagt, aus der Perspektive des Menschen, der den kürzesten Beitrag zu diesem ganzen Band geschrieben hat.
J'ajoute juste quelque chose, parce que Gaspar Mazeaud est très modeste en disant que c'était le chapitre le plus court de l'ouvrage, mais les chapitres les plus courts sont les plus difficiles à écrire.